Guten Morgen, ihr Lieben. Siehe, ich mache alles neu. Diese machtvollen Worte aus der Offenbarung am Ende der Zeit spiegeln unser heutiges Predigtthema wider. Siehe, ich mache alles neu. Es ist kein leiser Trost, den wir hier hören. So ein, ja, Gott wird schon irgendwann, irgendwie so ganz allgemein alles gut machen. Sondern eine mächtige Zusage für unser Leben. Unser Gott ist der, der alles neu macht. Wie oft schmeißen wir Menschen etwas Kaputtes irgendwie achtlos in den Müll, gehen Problemen oder Menschen aus dem Weg oder versuchen Dinge irgendwie notdürftig zu flicken. Aber wenn Gott etwas in die Hand nimmt, dann beginnt ein Prozess, der alles neu macht. Ja, der nicht nur alles neu macht, sondern völlig verwandelt. Jahwe, der Gott der Bibel, ist kein Gott der Resignation, sondern der Hoffnung. Wisst ihr, ich mag Raupen ja überhaupt nicht. Wenn ich so durch die Natur gehe und dann sehe ich an so einem Strauch irgendwelche Raupen, dann denke ich mir immer so, geh weg, du ekliges Tier. Problem ist ein bisschen, meine Autorität reicht an der Stelle relativ wenig aus. Sie machen einfach nicht, was ich will. Aber ich merke, dass ich so oft auf das schaue, was ich vor Augen habe. Das, was ich höre, das, was mir mein Verstand sagt, was mir meine Erfahrung vielleicht sagt. Aber dann sehe ich diese kleinen Raupen und nachdem sie einige Zeit hin und her gekrochen sind, verpuppen sie sich in den Kokon und es geschieht ein verborgenes Wunder. Nach einiger Zeit bricht dieser Kokon auf und es entsteht ein wunderschöner Schmetterling, was vorher kriechen musste. Darf jetzt fliegen. Was vorher unschön war, er strahlt in wunderschönen Farben. So ist unser Gott. Er ist der Gott, der alles neu macht. Er bleibt nicht stehen, da wo Schmerz herrscht, sondern schenkt Hoffnung. Ihm reicht es nicht, stehen zu bleiben, wo Sünde und Schuld ist. Das hat nicht das letzte Wort, sondern Gott schenkt Vergebung. Und wo Tod herrscht, wo wir Tod sehen, kann er neues Leben schenken. Wo das Leben leer und sinnlos erscheint, verwandelt er Menschen in ein Leben voller Sinn und Tiefe. Und wir gehen als Ausgangsbasis für diese Predigt viele Jahrhunderte zurück in eine Zeit kurz nach dem katastrophalen Jahr 586 vor Christus. An den Flüssen von Babylon saßen wir und weinten, wenn wir an Zion dachten. So fasst der Schreiber von Psalm 137 die Situation und die große Not zusammen, die die Juden in Babylon auszuhalten hatten. Was war geschehen? In der Zeit wurden Kriege mit äußerster Brutalität geschlagen und König Nebukadnezar II., der große König des babylonischen Weltreiches, nahm die Hauptstadt Jerusalems in Israel ein. Dieses mächtige Kriegsheer, das die damals bekannte Welt mit Angst und Schrecken belegte, zerstörte die heilige Stadt, riss ihre Mauern nieder und machte den herrlichen Tempel Salomos zu Staub und Asche. Während die feindliche Armee die Stadt und den Tempelschatz plünderten, brachen sie in jedes Haus ein und töteten oder verschleppten jeden, wie sie wollten. Übrig blieben nur Ruinen und tiefstes Leid und viele, viele wurden in die Gefangenschaft geführt. Das Reich Israel war vernichtet und sollte sich in dieser Art und Weise auch nie wieder davon erholen. Darum saßen die Juden an den Flüssen in Babylon und weinten. Aber es gab immer die Hoffnung, dass Gott eines Tages alles neu machen wird. In Jesaja 43, Vers 19 spricht Gott, denn siehe, ich will ein neues schaffen. Jetzt wächst es auf. Erkennt ihr es denn nicht? Ich mache einen Weg in der Wüste und Wasserströme in der Einöde. Selbst in der Trostlosigkeit der Wüste erschafft Gott etwas Neues. In der Gefangenschaft darf neue Hoffnung sein. Und trotzdem saßen die Juden an den Flüssen von Babylon und weinten, wenn sie an ihre Heimat Jerusalem dachten. Viele Jahre waren die Juden gezwungen, in der Gefangenschaft, in der Fremde zu leben, während Israel in Schutt und Asche lag. Erst viele, viele Jahre später durften die Juden wieder zurückkehren, aber nur einige wenige kehrten zaghaft zurück in ein zerstörtes Land. Unter dem Statthalter Serubabel wurde dann ein neuer Tempel gebaut, aber der blieb weit hinter den Erinnerungen zurück, an die sich gerade die Älteren noch erinnerten. Und während der Einweihung des Tempels sagte der Prophet Haggai: Wer ist unter euch noch übrig, der dies Haus in seiner früheren Herrlichkeit gesehen hat? Und wie seht ihr es nun? Sieht es nicht aus wie nichts? Im Rahmen unseres Jahresthemas, der wunderbare Gott, wollen wir heute über den Gott nachdenken, der alles neu macht. Dass Gott alles vielleicht auch ganz allgemein neu macht, davon gehen wir als Gemeinde irgendwie aus. Aber wie oft bleibt es vielleicht bei einem theoretischen, ja, Gott wird schon alles neu machen. Schade, dass ich selbst nichts davon erlebe, aber allgemein ist das schon richtig. Wir wollen uns anschauen, wie Gott durch dieses schreckliche babylonische Exil dieser Juden alles neu gemacht hat. Was war in den folgenden Jahrhunderten geschehen? Gott wirkte auf eine ganz verborgene, geheimnisvolle Art an seinem Volk Israel. Geduldig, verborgen, geheimnisvoll webt Gott ein wunderschönes Kunstwerk, was vor den Augen der Menschen damals verborgen war. Ein Kunstwerk, dessen Schönheit alles Vorstellbare übertrifft. Aus einer unvollendeten Geschichte wird ein Meisterwerk Gottes. Aus einer einzigen kleinen und verzweifelten Nation erschafft Gott ein weltweites Reich des Friedens. Ein weltweites Reich des Friedens, das bis in die Ewigkeit hineinreicht. Und in all den vielen Jahren, die während dem Exil und danach vergangen ist, arbeitete Gott an ihren Herzen. Diese Zeit war ein Wendepunkt in der Geschichte. Ein Wendepunkt, in dem das Kommen des Messias Jesus Christus vorbereitet wird und in der Grund gelegt wird, damit sich der christliche Glaube später explosionsartig ausbreiten konnte. Jahwe, der Gott Israels, erhörte die Gebete der Menschen, die damals an den Flüssen von Babylon weinten, auf eine Art und Weise, die sich niemand vorstellen konnte. Über viele, viele Jahre bereitete Gott die Juden vor und legte den Grundstein für die Gemeinde. Was war in dieser Zeit geschehen? Zum einen, die Juden verpflichteten sich zum Monotheismus. Die Juden verstanden, dass ihre Gefangenschaft, das, was sie gerade ausmachten, die Strafe Gottes über ihre eigene Sünde war. Über Jahrhunderte teilten die Juden die Anbetung ihres Gottes mit der Anbetung vieler anderer Götter in ihrer Umgebung. Sie stellten ganz zeitgemäß die Götter der umliegenden Nation auf ihr religiöses Regalbrett und stellten Jahwe, den Gott ihrer Nation, einfach dazu. Sie übernahmen schädliche und verbotene Praktiken, religiöse Formen der Verehrung und Anbetung. Und obwohl sie sich in dieser Zeit nie ganz von ihrem Gott absagten, gingen sie schwere Kompromisse mit den umliegenden Völkern ein und anderen Göttern. Das war der Grund, warum sie ins Exil mussten. Jahwe wachte eifersüchtig darüber, dass niemand neben ihm stand. Weil niemand so herrlich und wunderbar ist wie Gott. Weil niemand so heilig und ehrfurchtgebietend ist wie dieser Gott. Und diese Zeit des Exils hat die Juden für alle Zeiten von dem Götzendienst befreit. Nie wieder beteten die Juden im großen Stil fremde Götter ein. Und sie bekannten ein für alle Mal ihr Glaubensbekenntnis: Höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein, aus 5. Mose 6. Das war so ein Punkt. Ein weiterer Punkt war, die Juden entwickelten eine Struktur von verschiedenen unabhängigen Synagogen. Durch diese brutale Zerstörung des jüdischen Tempels mussten die Juden einen neuen Weg finden, wie sie ohne zentrales Heiligtum immer noch ihren Glauben leben konnten. Als sie dann in der Fremde im Exil lebten, mussten die gläubigen Juden eine neue Form der Gemeinschaft entwickeln. Eine Form der Gemeinschaft, die dezentral war, schriftbasiert und gemeinschaftlich. Und in ihrer großen Not bildete sich eine Struktur von unabhängigen Synagogen. Dort kamen sie zusammen, um ihren Glauben gemeinsam zu leben. Fern ihrer Heimat fanden sie Wege, um Gott ohne ein zentrales Heiligtum zu verehren. Als dann die neutestamentliche Gemeinde entstand, wurde sie maßgeblich von diesen Synagogen geprägt. Der christliche Glaube hätte sich in dieser Art nie weltweit ausbreiten können, wenn man immer noch von einem zentralen Heiligtum in der Welt abhängig gewesen wäre. Gott bereitete im Verborgenen den Weg für ein weltweites Reich des Friedens, unabhängig einzelner Orte. Die Juden hielten ihre Überlieferungen schriftlich fest. Wenn die Juden in der Gefangenschaft, in der Fremde waren, waren sie darauf angewiesen, ihre Überlieferung, ihre religiösen Überzeugungen schriftlich festzuhalten. Und in dieser Zeit wurden wesentliche Schritte unternommen, die vorhandenen religiösen Schriften und Überlieferungen systematisch festzuhalten. Dieser Prozess war damals noch nicht beendet, aber er wurde maßgeblich vorangetrieben. Und dadurch entstand nach und nach, geleitet durch den Heiligen Geist, die hebräische Bibel, die wir als das Alte Testament kennen. Als dann die christliche Gemeinde entstand, bekamen die Christen aus allen Nationen ein festes Fundament, auf dem sie ihren Glauben ausrichten konnten. Sie, die keine Geschichte Gottes kannten, bekamen ein schriftliches Wort. Später konnten die Christen die hebräische Bibel dann um das Neue Testament, um die Geschichten von Jesus und die Briefe der christlichen Autoren weiterführen. Und sie bekamen ein festes Glaubensfundament. Und ein vierter Punkt, sie lernten Gottes Einladung an alle Menschen kennen. Dort in der Fremde lernten die Juden, dass Gott nicht an einen Ort oder an ein Land gebunden war, sondern überall gegenwärtig ist. Wer an diesen Gott glaubt, kann diesen Gott in jedem Land, in jeder Stadt, in jedem Haus anbeten. Egal, ob das hier ist, in Uganda oder wo sonst auf der Welt. Das war eine ganz wichtige Erkenntnis für die Juden und sie öffnete die Tür für die weltweite Ausbreitung des Evangeliums. Und auch nach dem Exil blieben viele Juden in der Fremde und führten ihre Synagogen weiter. Und wenn Paulus dann hinausgegangen ist, um Menschen das Evangelium zu verbreiten, dann fing er in diesen Synagogen an und brachte auch den Nichtjuden das Evangelium. Die Wege zur Ausbreitung des Evangeliums in die ganze Welt waren vorbereitet. Gott webt ein wundervolles Kunstwerk. Hat Gott die Gebete der Juden damals, die an den Flüssen von Babylon weinten, erhört? Absolut. Haben sie es damals selbst gesehen? Nein. Ihre Kinder, Enkel, Urenkel, Ururenkel erlebten diese Geschichte nie. Es blieb für sie eine unvollendete Geschichte. Ganze 550 Jahre lang passierte nichts. Gott war gegenwärtig, aber er schwieg. Und trotzdem gab das Volk ihre Hoffnung niemals auf, hörten sie niemals auf zu beten. Gott führte diese unvollendete Geschichte zu etwas Neuem, zu etwas Schönem, zu etwas, wofür die Juden damals nicht einmal beten konnten, weil sie sich nicht vorstellen konnten, für was dieser Gott eigentlich fähig ist. Und dann, vor 2000 Jahren, tritt eine Person in Israel auf und sagt im Anblick auf den gewaltigen Tempel in Jerusalem, der in der Zwischenzeit massiv ausgeweitet wurde, Folgendes. Jesus antwortete und sprach zu ihnen in Johannes 2, brecht diesen Tempel ab und in 3 Tagen will ich ihn aufrichten. Da sprachen die Juden, dieser Tempel ist 46 Jahre erbaut worden und du willst ihn in 3 Tagen aufrichten? Er aber redete von dem Tempel seines Leibes. Wenn wir Menschen nicht mehr weiter wissen, dann ändert Gott die Rahmenbedingungen. Der erste Tempel Samuels zerstört. Der zweite Tempel unter Serubabel, ohne Pracht, ein Schatten vergangener Erinnerungen. Die Erweiterung unter Kaiser Herodes, prachtvoll, aber wenige Jahre vor der endgültigen Zerstörung. Und dann kommt Gott und ändert die Rahmenbedingungen. Er ändert die Spielregeln und macht aus einem physischen Tempel einen lebendigen Tempel, Jesus Christus. Und Paulus erweitert dann später das Bild vom Tempel und schreibt an eine Gemeinde, die sich in der Stadt Korinth versammelt. In 1. Korinther 3, wisst ihr nicht, dass ihr der Tempel Gottes seid und dass Gottes Geist in eurer Mitte wohnt? Wer den Tempel Gottes zerstört, zerstört sich damit selbst, weil er Gottes Gericht über sich bringt. Denn Gottes Tempel ist heilig und dieser heilige Tempel seid ihr. Und an eine andere Gemeinde in der Stadt Ephesus schreibt er in Epheser 2, das Fundament des Hauses, in das ihr eingefügt seid, sind die Apostel und Propheten. Und der Eckstein dieses Gebäudes ist Jesus Christus selbst. Er hält den ganzen Bau zusammen. Durch ihn wächst er und wird ein heiliger, dem Herrn geweihter Tempel. Durch Jesus Christus seid auch ihr in dieses Bauwerk eingefügt, in dem Gott durch seinen Geist wohnt. Dieser heilige Tempel seid jetzt ihr, Christusbund Kirchheim. Auf einmal sind die Steine und Holzbalken, das Gold und das Silber, die ganze Pracht und der Reichtum des Tempels völlig belanglos. Sondern wir Gläubigen gehören als fester und lebendiger Baustein in Gottes heiligen Tempel. Gott macht alles neu. Gott ändert die Rahmenbedingungen. Gott ändert die Spielregeln und macht alles neu. Siehe, ich mache alles neu. Aus einem starren, festen Tempel wird eine lebendige, weltweit aktive Gemeinde aller Nachfolger Jesu. Durch das, was Jesus Christus am Kreuz getan ist, ist nicht nur unsere Schuld vergeben, sondern Gott hat die Basis gelegt, dass Gottes Heiliger Geist in seinen Kindern lebt. Der Tempel ist der Ort, wo Gott ist. Und wenn Gott in den Kindern Gottes lebt, dann ist das der Tempel. Die Verehrung Gottes ist nicht mehr an Orte gebunden, sondern an Menschen, die ihm hingegeben nachfolgen. Gott erschafft etwas Neues, verborgen, geheimnisvoll, unsichtbar, aber von grandioser Herrlichkeit. Und für mich bleibt die Frage, für mich und für euch, bist du Teil, bist du aktiver Teil dieser Geschichte Gottes? Als Gläubige stehen wir mitten in dieser Geschichte und auf der einen Seite macht Gott auf einer globalen Ebene sowieso alles neu. Unabhängig von äußeren Umständen führt er seine Pläne aus. Egal, ob es Naturkatastrophen gibt, ob Machthaber, ob Völker da im Weg stehen. Er führt seinen Plan aus. Das haben wir am Beispiel des babylonischen Exils gesehen. Wie Gott alles neu macht. Auch unter den Völkern dieser Welt. Aber wie sieht es auf der persönlichen Ebene aus? Macht Gott auch in deinem Leben alles neu? Da ich mich manchmal selbst unglaublich dumm verhalte, kann ich das jetzt so frei sagen. Stell dir vor, du hast eine lange Autofahrt vor dir. Und kurz bevor du ins Auto einsteigst, erfährst du aus einer verlässlichen Quelle von jemandem, dem du vertraust, dass der Autofahrer keinen Führerschein hat und auch noch nie einen besessen hat und gleichzeitig ein internationaler Haftbefehl ausgestellt ist. Als du so ins Auto etwas ungläubig schaust, siehst du, dass der Fahrer sturzbesoffen vor sich hin lallt und noch eine Nadel im Arm stecken hat. Wer würde jetzt noch in dieses Auto einsteigen? Niemand, genau. Aber manchmal sind wir im Glauben ähnlich dumm. Ich zumindest. Wir wissen, dass Gottes Liebe grenzenlos ist. Schließlich starb Jesus am dreckigen Kreuz für mich. Aber fühlen uns, als würde Gottes Liebe nur auf Sparflamme leuchten. Wir bekennen mit unseren Lippen, dass Gott allmächtig ist, dass ihm nichts unmöglich ist, dass er Tote auferwecken kann, dass er Herzen verändern kann, dass er Himmel und Erde erschaffen hat. Doch wenn wir ehrlich sind, leben wir doch oft so, als wäre Gott winzig klein. Als wäre er ein netter Begleiter am Rand unseres Lebens, ein stiller Zuschauer, der ab und an mal einen Kommentar abgibt. Wie oft behandeln wir Gott als himmlischen Angeber, beeindruckend in Worten, aber schwach in Taten. Im Verborgenen schafft Gott neue Tatsachen und diese neuen Tatsachen dürfen wir im Glauben festhalten, damit sie ihre lebensverändernde Kraft entfalten. Die entscheidende Frage ist, glaubst du, dass Gott, der Gott in der Bibel, die Wahrheit sagt? Selbst wenn du das nicht siehst, wenn deine innere Stimme etwas anderes sagt oder deine Gefühle widersprüchliche Signale senden. Glaubst du das, was Gott sagt, und hat es eine Auswirkung auf dein Leben? Ein paar Worte von Gott. Ich bin stark in Christus. Die Bibel sagt in Philipper 4, Vers 13, nichts ist mir unmöglich, weil der, der bei mir ist, mich stark macht. Psalm 27, Vers 1, der Herr ist mein Licht und mein Heil, vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist meine Lebenskraft, vor wem sollte mir grauen? Das ist doch eine grandiose Zusage Gottes, oder? Der Herr ist die Kraft unseres Lebens und schenkt uns alle Energie, die wir brauchen. Das müssen wir erst einmal glauben, wenn unser Körper sagt, das schaffst du nicht. Gott sagt ja nicht, oh wie ärgerlich, jetzt ist die Erna gerade 85 Jahre geworden, hat 2 Bandscheibenvorfälle hinter sich, gerade eine Hüft-OP und jetzt schafft die es einfach nicht, tagelang auf der Straße zu missionieren. Das sagt Gott ja nicht. Und doch, wenn ich dem Wort Gottes glaube, dann bekommt die Erna alle Kraft, die sie braucht, alles zu tun, was Gott heute von ihr möchte. Wir schaffen vielleicht nicht das, was wir wollen. Aber Gott wird uns alle Kraft geben, die wir brauchen, das zu tun, was Gott möchte. Und ein Leben zu leben, das ihm gefällt. Und manchmal ist weniger vor Gott auch mehr, wenn es Gottes Wille ist. Durch den Glauben stellt Gott dir alles zur Verfügung, was du brauchst, ein Leben zu seiner Freude zu leben. Und vielleicht bekommst du im Glauben ja auch mehr Kraft, als du dir vorstellen kannst. Ich bin mit Christus verbunden. Galater 2, Vers 20. Nicht mehr ich bin es, der lebt. Nein, Christus lebt in mir. Und solange ich noch in dieses irdische Leben habe, lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mir seine Liebe erwiesen und sich selbst für mich hingegeben hat. Jesus sagt, und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende, Matthäus 28, Vers 20. Wow, was ein unglaublicher Segen, den Gott uns zuspricht. Ich muss mich nicht mehr einsam fühlen, wenn Jesus sagt, dass er immer bei mir ist. Ich weiß, dass das Gefühl von Einsamkeit sehr, sehr belastend ist. Aber wenn ich mit Jesus verbunden bin, dann kann ich nicht mehr einsam sein. Dann ist Gott der Vater immer da. Dann ist Gott der Sohn immer da und dann ist der Heilige Geist immer da. Ich werde nie mehr alleine sein. Auch dann, wenn es äußerlich so aussieht. In Christus bin ich nie wieder alleine. Ich behaupte jetzt einfach mal, dass diese Überzeugung, wenn ich merke, ich bin nicht alleine, sich auch positiv auf meine anderen Beziehungen auswirkt. Und dann kann ich mutig vorangehen, nicht ängstlich und verzagt, sondern mutig mit erhobenem Kopf, denn ich weiß, dass Jesus Christus, der Herr des Universums, der mächtige Gott, immer an meiner Seite ist. Dass er mich niemals allein lässt. Egal wie das Meeting mit meinem Chef wird, egal wie das klärende Gespräch mit der Nachbarin wird oder das Bekennen von Jesus in der Schule, mit Jesus bin ich nie wieder alleine. Und das darf ich im Glauben annehmen, auch wenn ich es nicht sehe. Ich darf in Christus zufrieden sein. Paulus schreibt an die Philipper in Kapitel 4, Vers 11. Ich sage das nicht etwa wegen der Entbehrung, die ich zu ertragen hatte, denn ich habe gelernt, in jeder Lebenslage zufrieden sein. Krass, oder? Ich darf zufrieden sein. Das ist entspannter als ein Wellnesswochenende. Sonst heißt es ja immer, wenn du dieses Produkt kaufst oder dieses Auto fährst, dann bist du zufrieden. Oder wenn du auf Social Media diesem folgst oder dann wirst du lernen, wie du zufrieden wirst. Wenn du diesen Film schaust oder dieses Buch liest, dann. Aber ich darf von Paulus lernen, in jeder Lebenssituation zufrieden zu sein. Und wir sind so schnell dabei, bei den kleinen Dingen im Leben unzufrieden zu werden. Und vergessen so schnell, welche Schätze wir durch Jesus Christus haben. Durch den Glauben können wir auf das blicken, was Gott uns schenkt und nicht auf das, was die Welt uns vorenthält. Paulus konnte Hunger oder Durst, Schmerzen oder Leiden, Not und Verfolgung im Glauben annehmen. Warum? In Vers 13 schreibt er, nichts ist mir unmöglich, weil der, der bei mir ist, mich stark macht. Diese Zufriedenheit fliegt uns nicht zu, sondern ist ein Akt des Glaubens. Ist das, was Jesus Christus mir gibt, zufriedenstellend? Reicht mir das? Und kann ich mein Glück in Christus finden? Und ich glaube, wenn wir das wirklich glauben und danach handeln, was wir glauben, werden wir erleben, wie Gott große Wunder tut und eine Zufriedenheit im Leben schenkt, die viel schöner ist als alles in dieser Welt. Und ich bin durch Christus eine neue Schöpfung. Zwei Verse, einmal aus 1. Korinther 6, Vers 11. Auch ihr gehörtet zu denen, die so leben und sich so verhalten, zumindest einige von euch. Aber das ist Vergangenheit. Der Schmutz eurer Verfehlungen ist von euch abgewaschen. Ihr gehört jetzt zu Gottes heiligem Volk. Ihr seid von aller Schuld freigesprochen. Und zwar durch den Namen von Jesus Christus, dem Herrn und dem Geist Gottes. Und dazu schreibt Paulus in 2. Korintherbrief 5, Vers 17, vielmehr wissen wir, wenn jemand zu Christus gehört, ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, etwas ganz Neues hat begonnen. Das sollten wir uns öfter mal zusprechen. Ja, du hast mich gerade mit deinen Worten verletzt, aber du bist eine neue Schöpfung. Und weil du eine neue Schöpfung bist und weil Gott dich liebt und dir vergeben hat, vergebe ich dir auch von Herzen. Versuch anschließend mal, dich mit der Person noch zu streiten. Das funktioniert nicht. Wir können uns das zusprechen. Du bist eine neue Schöpfung. Du bist neu geworden. Das Alte ist vergangen. Warum sollte ich mich, andersherum gesehen, dann noch als Sünder betrachten? Warum sollte ich mich als Sünder bezeichnen, wenn Gott sagt, ich bin eine Neuschöpfung und ich bin von der Sünde freigesprochen? Wenn wir glauben, dass wir, obwohl wir in Jesus Christus Vergebung erfahren haben, trotzdem noch die Identität eines Sünders haben, dann werden wir uns auch so verhalten. Natürlich können wir immer noch falsche Dinge tun oder sündigen Gedanken nachhängen, und das tun wir oft relativ häufig. Aber unsere Identität ist nicht mehr die eines Sünders. Unsere Identität ist das eines geliebten Gotteskindes. Und das wird sich ganz sicher auf dein Leben und deinen Umgang mit falschen Angewohnheiten auswirken, wenn du begreifst, dass deine Identität durch Jesus Christus nicht mehr die eines Sünders ist, sondern eines Kind Gottes. Das und vieles mehr ist das verborgene Werk, das Gott in uns wirken möchte. Aber du entscheidest, ob das alles aus einer unsichtbaren Realität in eine sichtbare Realität in deinem Leben wird. Du entscheidest, ob du Jesus glauben möchtest und das neue Leben in Christus annehmen möchtest. Du entscheidest, ob du ein kraftloses, leeres, selbstbezogenes Leben führen möchtest oder im Sieg von Jesus Christus lebst. Von Gott ist alles da. Vergebung, Gnade, die verändernde Macht des Heiligen Geistes. Aller geistlicher Segen, den wir brauchen, und vieles, vieles mehr. Alles ist da. Aber es liegt an dir, ob all diese geistlichen Wahrheiten in deinem Leben sichtbar werden. Mach nicht deine Eltern dafür verantwortlich, wenn die damals mich nur mehr mit der Bibel vertraut gemacht hätten. Mach nicht deine Gemeinde dafür verantwortlich, wenn die mir nur das Richtige bieten würden. Mach nicht die Zukunft dafür verantwortlich. Eines Tages werde ich noch geistliche Sprünge machen. Und mach niemals die Umstände oder deine Lebenssituation dafür verantwortlich. Wenn ich nur mehr Zeit hätte, wenn ich nur mehr Kraft hätte, wenn ich genug im Leben erreicht habe. Eines Tages könnte es zu spät sein. Aber wir haben durch Jesus die Möglichkeit, Verantwortung für unser Leben zu übernehmen. Es ist alles da von Gott. Gott macht alles neu. Jetzt liegt es an uns, ob es sichtbar wird. Möchtest du, dass diese Zusagen von eben, ich bin stark in Christus, ich bin mit Christus verbunden, ich darf in Christus zufrieden sein, ich bin durch Christus eine neue Schöpfung und noch vieles mehr, eine sichtbare Realität in deinem Leben wird? Dann darfst du lernen, neu zu denken. In Römer 12, Vers 2 heißt es, richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. An anderer Stelle macht Paulus das noch einmal deutlich, in Kolosser 3, Vers 2. Richtet eure Gedanken auf das, was im Himmel ist und nicht auf das, was zur irdischen Welt gehört. Unsere Gedanken prägen unser Handeln, unser Fühlen, unser Leben, unsere Worte. Gott schenkt seinen Kindern unfassbare Zusagen, die wir im Glauben annehmen dürfen, die unser Leben verändern. Und er stellt sie jedem zur Verfügung, der ernsthaft nach Jesus sucht. Das sind keine theoretischen Aussagen, die Gott hier trifft, sondern es sind kraftvolle, mächtige Worte des lebendigen Gottes. Es sind Wahrheiten Gottes, die jedem gelten, der in Jesus Christus glaubt, der von seinen falschen Wegen abkehrt und durch Jesus ein Kind Gottes wird. Mach dich auf diesen Weg, diese biblischen Wahrheiten in der Bibel zu finden, zu vertiefen, zu verinnerlichen, vielleicht auswendig zu lernen, dass du sie immer dabei hast, dich immer daran erinnern kannst und immer daran festhalten kannst, wer du in Jesus Christus bist. Denk darüber nach, was sie für dein Leben bedeuten können, egal ob du Christ bist oder vom Glauben gar nichts wissen willst. Ich lade dich trotzdem ein, darüber nachzudenken. Das sind Versprechen Gottes, die er jedem zur Verfügung stellen möchte. Ich möchte schließen mit diesem wunderbaren Vers aus 2. Korinther 5, Vers 17. Vielmehr wissen wir, wenn jemand zu Christus gehört, ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, etwas ganz Neues hat begonnen. Amen.